Herzlich willkommen zur Episode 71. Das Buch heute auf der Leseliste, The Upside of Uncertainty, A Guide to Finding Possibility in the Unknown. Ein unfassbar spannendes Buch. Ich bin total wieder geflasht und ich freue mich sehr. Ich habe den Leseoptimisten Karl-Heinz Sieghardt dabei. Hallo Karl-Heinz, ich grüße dich.
Servus Angela, ich freue mich schon sehr auf diesen Podcast.
Genau, wir waren ja schon mal hier gemeinsam am Besprechen. Sag doch trotzdem so zwei, drei Worte zu dir. Du bist Unternehmercoach. Was treibt dich so um?
Ja, also mein Name ist Karl-Heinz Sieghardt. Ich bin Unternehmercoach und Unternehmensberater und habe mich jetzt auf das Thema Betriebsnachfolge spezialisiert. Da habe ich auch natürlich immer wieder mit den Steuerberatern zu tun, des Kunden. Das heißt, ich begleite den Kunden, wenn er keinen Nachfolger hat, einfach in den Prozess, damit er seine Firma in neue Hände geben kann.
Sehr spannend. Ist ja auch mit Unsicherheit behaftet, wenn man so will.
Oh ja, oh ja.
Und da können wir gleich mal schauen, was wir aus dem Buch rausziehen. Vielleicht für die Zuhörer, die Englisch als Drittsprache haben und nicht so ganz die Überschrift nachvollziehen können. Upside of Uncertainty. Und ich gebe zu, das musste ich auch nachschauen. Es gibt ja Upside and Downside. Das heißt nichts anderes als Chancen und Risiken. Ich habe bei Upside eher an Sahnehäubchen gedacht am Anfang. Und deswegen fand ich den Titel so lustig. Also insofern. Und leider muss ich echt sagen, falls irgendein Verleger zuhört, gibt's dieses Buch nicht auf Deutsch. Ein echtes Drama.
Ja, genau. Sehr, sehr schade.
Ja, genau. So, und geschrieben ist das von einem Ehepaar, Nathan und Susanna Furr. Immer schwierig auszusprechen. Ist auch relativ, es ist sehr neu, 2022. Und also ich finde, es ist so ein Füllhorn an Methoden, Praxisbeispielen, die gar nicht mal so sehr nur in Unsicherheitszeiten hilfreich sind, sondern grundsätzlich ganz tolle Hilfestellungen geben für Entscheidungen, sich im Leben, sag mal, wie man sich zurechtfindet im Leben, wie man auf die Welt guckt und damit so, sage ich mal, ein schöneres Leben führt. Das fand ich sehr ansprechend an dem Buch.
Ja, wir sprechen ja ganz viel drüber, dass es zwar Unsicherheiten immer gibt und man sieht ja auch ganz am Anfang gibt es so eine grafische Darstellung mit einem Unsicherheitsbarometer sozusagen, was sich da im Laufe der Zeit getan hat. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist einfach, dass man durchaus sich zutrauen soll und lernen soll, mit Unsicherheit umzugehen, weil sie ist allgegenwärtig. Da muss man gar nicht an die großen Themen der letzten Jahre denken, aber sie ist allgegenwärtig. Und wenn man sich damit anfreundet, kann man eben wirklich mehr gewinnen, als sich vor gewissen Dingen zu fürchten, die vielleicht ohnehin nie eintreten.
Ja, und ein weiterer Punkt, warum ich das Buch wirklich so gelungen finde, ist der Aufbau. Also es hat ja vier Hauptkapitel. Das eine ist Reframe im Sinne von umprogrammieren, sein Denken umprogrammieren. Das zweite ist Prime, also welche Einstellung habe ich grundsätzlich zur Welt und mit wem umgebe ich mich. Das dritte ist dann Do, also wie komme ich ins Machen. Und Sustain, das Durchhalten dann, wenn es wirklich mal turbulent und schwierig wird. Und es ist immer, also es ist wirklich toll aufgebaut, weil jedes Kapitel beginnt dann immer mit so einer Zusammenfassung aller Tools, die sie da präsentieren, dann kommt die Erläuterung, ausführliche Beispiele, unzählige Praxisideen und dann kommt nochmal ein Review-Praxis, fantastisch einfach zum Lesen und man prägt sich die Sachen auch so sensationell gut ein dadurch.
Ja, unbedingt. Und auch dadurch, dass so viele Praxisbeispiele und auch Geschichten dabei sind, merkt man sich oder kann man eigentlich dieses Fachbuch sehr gut übernehmen und sehr gut nehmen, weil es ja nicht nur theoretisch geschrieben ist, sondern mit sehr vielen Geschichten dahinter, wo du sagst, ja, klar, das habe ich selbst schon erlebt und dann hast du einfach einen Bezug dazu und merkst dir das besser.
Ja, genau. Und was ich sehr schön finde, also der rote Faden in der Geschichte, der sich durchzieht, ist ja tatsächlich das Ehepaar. Amerikaner, die beschließen, sie wollen nach Frankreich ziehen und also was da alles, dann das ist ja wirklich eine der ganz großen Entscheidungen im Leben.
Ja, ja.
Und ich finde aber auch, sie schreiben das so unaufgeregt angenehm. Also manchmal, die Amis haben ja so den Hang zum Pathos und so Drama. Und das machen die gar nicht, sondern einfach, als Ehepaar, dann muss man darüber nachdenken und hier und immer so ein bisschen im Dialog. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen beim Lesen. Sehr schön. Und weil das einfach also inhaltlich so viel drin ist, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir beide jetzt beschlossen, wir picken uns einfach einzelne kleine Kapitelchen heraus, erzählen uns dazu, was uns da besonders gesprochen hat, also so quasi unsere Highlights. Aber das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem Buch. Das muss man wirklich vorweg schicken. Ich sag mal, deswegen absolute Leseempfehlung jetzt schon. Und wir steigen jetzt einfach mal so rein in die ersten Themen. Karl-Heinz, wo hast du sofort gesagt, ja, wow, das ist ein Punkt, der springt mich an.
Ja, was mir bis gleich gefallen hat, du hast das am Anfang erwähnt, wo sie auch erzählen, ihren geplanten Umzug nach Frankreich. Und sie sagen, ein Punkt, wie man Unsicherheit zum Beispiel, ich sage mal, schon geplant erzeugen kann, ist, indem man eigentlich einen unfairen Vergleich anstellt. Man sagt, auf der einen Seite haben sie sich auch eine Liste gemacht, die heißt, welche Vorteile habe ich alle, wenn ich da bleibe? Ja, also das heißt, was ich, sicherer Job, Umgebung, die Freunde kenne ich, die Kinder kennen, die Schule und so weiter. Und auf der zweiten Seite, das macht man oft, was könnte passieren, wenn ich umziehe? Was habe ich dann alles nicht mehr oder was könnte schiefgehen? Und das, was sie sehr schön rausarbeiten, ist eigentlich zu sagen, naja, wenn ich die Vorteile anschaue, was habe ich hier, muss ich mir ja fairerweise auch die Frage stellen, welche Vorteile gewinne ich, wenn ich dorthin gehe? Und dann schaut die Liste ja anders aus, ja. Neue Kultur, neue Sprache lernen. Die Kinder bekommen ein internationales Schulbildungsniveau und, ja. Und ich glaube dann, und das sieht man sehr schön, fällt dir auch eine sachliche Entscheidung, auch wenn es dich persönlich ja direkt betrifft, viel leichter, denn du sagst, okay, was sind die Vorteile, die es hier gibt? Was sind die Vorteile, wenn ich rübergehe? Und ich könnte natürlich auch sagen, was sind denn die Nachteile, wenn ich da bleibe oder die Risiken, weil auch hier könnte ich einen Job verlieren. Auch hier könnte es aus welchem Grund immer nicht mehr weitergehen. Und das hat mir, muss ich sagen, sehr gut gefallen, weil das ein bisschen das Ganze ins rechte Licht rückt. Ja, wo du sagst, okay, welche Vorteile habe ich denn? Also das ist ja wirklich buchstäblich der Titel des Buches. Welchen Vorteil gewinne ich, wenn ich mich auf Unsicherheit einlasse? Was könnte der Lerngewinn, der Zugewinn sein? Das war für mich so eine ganz prägende Geschichte gleich am Anfang.
Das ist im Kapitel, das habe ich mir gemerkt, weil der Titel so cool ist von dem Kapitel. Das heißt Regret Minimization. Und gemeint ist, wenn ich vor einer wirklich großen Entscheidung auch stehe, sich zu fragen, ist das etwas, was ich später mal, wenn ich irgendwie 80 bin, bedauern werde, dass ich es nicht getan habe. Und
Ja,
das fand
genau.
ich so schön, das finde ich so schön als Gedanken. Das hat mich tatsächlich auch erinnert. Also ich bin ja von Hamburg nach Wien gezogen nach dem Studium, also habe schon ein paar Jahre gearbeitet und da habe ich mich daran erinnert, dass das eigentlich genau auch meine Denkweise damals war. Ich habe mir überlegt, also ich kannte niemanden in Wien, ne? Ich habe einfach gesagt, der Job, der da ist und die Stadt, es ist so unfassbar
Ja.
spannend und habe mir einfach überlegt, traue ich mir das? Das ist ja wirklich ein großer Schritt
Oh
und habe
ja.
dann gedacht, oh mein Gott, also wenn ich das jetzt nicht mache, das bereue ich garantiert in 5 oder 10 Jahren und habe den Schritt gewagt. Und sie schreiben an der Stelle ja auch. Und natürlich macht es dann Sinn, sich so einen Plan B im Hinterkopf zu haben, nach dem Motto, du musst ja nicht denken, jetzt ziehe ich für immer gleich dahin, sondern hey, 3 Jahre schaue ich es mir an und wenn es dann nicht funktioniert, habe ich Möglichkeiten, Chancen für was
Ja.
anderes oder Rückzug. Also das hat
Ja.
mir auch total gut gefallen.
Also vor allem der Punkt, den du gerade erwähnt hast, mit den zum Beispiel 3 Jahren, das relativiert auch das Ganze, nicht? Weil wenn man jetzt sagt, okay, was passiert denn, wenn ich wegziehe, dann und nur diese Frage stelle, kommt er gleich, um Gottes Willen, mein ganzes Leben ist vorbei bisher und alles Risiko beginnt, sondern, und das haben sie später auch bei den Geschichten mit den, man soll mehr Tests und Experimente machen im Leben und so weiter, dass du einfach ob du sagst, wirklich fairerweise, was ist, wenn ich das mal 1 Jahr oder 2 Jahre probiere, mir das anschaue und wenn ich dann zurückgehe, ist es eine Lernerfahrung, aber es ist kein Versagen. Das sprechen sie auch öfter an, ja, dass man das nicht immer gleich mit Versagen, ich sage mal, auf eine Stufe setzt, sondern man sagt, gut, da habe ich was gelernt oder das Mindeste ist, ich habe was gelernt, ich habe eine neue Sprache gelernt, neue Menschen kennengelernt und ich kann immer noch in meine Heimat zurück. Das macht das Ganze leichter.
Genau, das kommt wirklich an vielen Stellen. Das gehört ja auch zu diesem Framing und Reframing dazu, dass auch eine schlechte Entscheidung oder was schlechte Entscheidung, eine Entscheidung, wo was schief geht, wo was nicht so klappt, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben, hat ja immer was Gutes nämlich diese Lernerfahrung und sich auch das immer zu fragen, was ist das Gute in dem, was mir jetzt gerade passiert ist. Also das kommt da auch ganz oft drüber. Ja. Und da hatte ich mir noch rausgezogen, an der Stelle, es gibt dann auch so ein Framework von drei Autoren, Hammond, Keeney, Raffaele oder so ähnlich. Die haben auch ein uralt, habe ich auch, kannte ich noch nicht, ne? Ein Buch geschrieben, Making Smart Choices. Und dieses Framework finde ich ganz, ganz cool. Sie tun es zwar nur auf, also benennen, aber ich habe mir das gleich so als Canvas vorgestellt. Nämlich die ersten zwei Punkte sind das Problem, frame the problem. Dann specify objectives, also die Ziele formulieren. Dann kommt als drittes, sich mal grundsätzlich Alternativen dazu überlegen. Und das nennt sich dann PROACT, hat auch eine schöne Abkürzung. Daraus die Konsequenzen und Auswirkungen überlegen. Natürlich auch die Abwägung machen, was gebe ich auf, was verliere ich dadurch. Und dann kommen nochmal drei kleinere Punkte, nochmal die Unsicherheit benennen, klären, seine eigene Risikotoleranz, kommen wir später noch dazu, festlegen. Und dann natürlich, welche Einflussfaktoren, also was nimmt noch Einfluss auf diese Entscheidung. Das cooles Framework. Und an der Stelle muss ich jetzt mal ganz kurz einen meiner Intensivhörer grüßen. Hallo Tobias. Er hat das Handbuch der Entscheidungen geschrieben. Der wird das sicherlich kennen. Aber ich wollte an der Stelle ihn grüßen und ihm auch dieses Buch wirklich nochmal extra ans Herz legen. So,
Dann
jetzt geht's.
grüße ich den Tobias, hast du gesagt,
Ja,
oder?
genau.
Dann grüße ich den Tobias an dieser Stelle
Sehr
unbekannterweise auch.
gut. Sehr gut. Genau. Hattest du da an der Stelle auch noch einen Punkt?
Na, was mir bei diesen Reframing gefallen hat, ich kenne das ja auch aus meiner Business-Coaching-Ausbildung, dass wir viel zu sehr der Frame, das kommt dann letztlich ich gebe etwas in einen Rahmen hinein. Und wenn ich jetzt das Reframing zum Beispiel so sehe, dass ich einen neuen Rahmen hinzugebe, indem ich das nur anders positioniere oder eine andere Klangfarbe oder was immer da hineingebe, dann hat man einfach den Vorteil, etwas von einer völlig anderen Perspektive zu sehen. Und das ist in Summe, muss ich sagen, so viel wie viele andere Tools da drinnen sehr, sehr wertvoll. Mir zum Beispiel auch die Methode gefallen mit dem, ich glaube, das heißt What if oder As if? What if? Ja? Also was wäre wenn? Also wenn wir jetzt wieder dieses Beispiel nehmen, ich stehe vor einer Entscheidung, was man wirklich im Bauch zwickt, weil man denkt, oh, das könnte schiefgehen oder was auch immer. Wenn ich mir die Frage stelle, und kann man genauso diesen großen Umzug nach Frankreich von denen wieder hernehmen, wenn ich mir die Frage stelle, was wäre denn, wenn das die beste Entscheidung meines Lebens wäre? Was würde ich dann erleben? Was würde ich dann gewinnen? Mit was für einem Rucksack an Erfahrungen würde ich zurückkommen? Und ich glaube, wenn du so eine Frage einfach umframest, dann hast du eine ganz andere, durchaus sachlichere Entscheidung. Und wenn es dann, man kann ja vieles kombinieren, so wie du es vorher gesagt hast, was ist, wenn ich das für 3 Jahre anberaume oder für ein Jahr, ist ganz egal, dann sieht es anders aus und das bringt einfach mich auf ein anderes Denkmuster und das hilft bei vielen anderen kreativen Entscheidungen oder Richtungsentscheidungen, die wir im Leben, im Berufsleben auch haben.
Genau.
Also das was wäre wenn.
Genau, dieses Was wäre, wenn, ich finde, also fällt mir jetzt nochmal ein, das muss man einfach zu dem Buch nochmal dazu sagen, dass dieses, du hast es auch schon mit erwähnt, dass einfach Unsicherheit ein essentieller Bestandteil unseres Lebens ist. Und diese Sichtweise zu haben, eben natürlich hat man Angst vor Veränderungen und so, aber einfach dieses mal anzunehmen, das gehört dazu zum Leben. Und übrigens, wenn es keine Unsicherheiten gäbe, würden wir die langweiligsten Leben führen auf dieser Erde, wenn immer alles
100%. Also,
sicher wäre.
wenn nicht unsere Ahnen mit Unsicherheit umzugehen gelernt hätten, ja, wir wären wahrscheinlich weder aus den Höhlen rausgekommen, noch hätten wir Amerika entdeckt. Also, und was mir zum Beispiel sehr gefällt, was aus dem täglichen Leben auch so schön zu sehen ist, ist dieses Beispiel mit den 10.000 Shots. Ja, da gibt es ja ganze Abhandlungen drüber aus dem Sport oder so, aber das hat mir insofern gefallen, weil sie da bringen die Methode von National Geographic, wie sie zu wirklich coolen Bildern kommen in einem Magazin. Und da werden die Fotografen schon seit vielen, vielen Jahren darauf gebrieft, 10.000 Bilder mindestens zu schießen, damit sie dann 6 oder 8 verwertbare haben. Und da schreibst du sogar noch, das war noch aus der Zeit, wo die wirklich Filme hatten, also nicht digital,
Ja.
kam es ihnen so viele Filmrollen mitgeben, irgendwann haben sie sogar dann auf 20.000 geändert, weil sie einfach dann, und das zeigt einfach, okay, du machst 10.000 Versuche als Spitzenfotograf und du beherrschst dein Geschäft und trotzdem sind nur 6 oder 12 dieser Fotoschüsse tatsächlich so genial, dass sie in einer Seite oder am Titelcover landen können. Und dieses Verhältnis muss man sich einfach einmal vor Augen führen und das haben wir ja in unserem Leben genauso. Ja, wie oft probieren wir Dinge, ich bin jetzt kein gelernter Kocher, aber wenn ich mich in die Küche stelle, jedes Mal gelingt es nicht, weil ich koche nicht nach Rezept. Aber wenn es gelingt, ist mega. Ja, also und das gehört einfach auch dazu. Und ich glaube, wenn man diesen Fokus so verschiebt, dass man sagt, ja, das ist wenn, dann ist es eben eine Lernerfahrung. Ja, wie ich eben vielleicht 100 Mal weiß, wie ich ein Rezept nicht herzubereite, aber dieses eine Mal war es was Geniales. Und wenn heute Freunde dann kommen, dann koche ich genau das, weil es steht in keinem Buch, das kennen sie garantiert nicht. Und das ist dann großartig.
Ja, das passt gut, weil dieses nur durchs Ausprobieren und Scheitern kommst du zum echten Erfolg. Das kommt ja auch ganz, ganz oft rüber. Und das einfach nur so auch kleine private Erzählung am Rande. Das ist so eine Einstellung, die mein Mann und ich auch haben, wenn wir mit dem Wohnmobil im Urlaub auf Reisen sind. Dann sage ich immer: Ui, da ist ein Schild, fahr mal links. Ui, das sieht spannend aus, fahr mal rechts. Er macht das auch immer mit, ne? Und natürlich ist es so, wir landen dann manchmal in nirgendwo und es ist nichts oder es ist irgendwas total
Richtig
Bescheuertes.
ungeplant,
Ja, da sind wir immer total spontan. Aber ich
ja.
sag mal, 7 von 10 Sachen sind sensationelle kleine oder größere Entdeckungen, wo wir sagen, wow. Und wenn wir es nicht ausprobiert hätten, hätten wir nichts davon kennengelernt, oder
Richtig.
wenn wir jetzt bei den 3 Malen jedes Mal sagen, ist das eine Scheiße, langweilig,
Macht man nimmer.
verwehrt man sich die 7. Also deswegen, das kommt auch ganz
Ja,
super in dem Buch
ja.
rüber. Das ist genau das auch
Also,
das Spannende im Leben
ja,
ausmacht.
voll. Das Beispiel kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wir ja auch campen, also nicht so viel wie ihr unterwegs seid, aber das haben wir auch schon des Öfteren gemacht und wir sind sehr oft positiv überrascht worden. Und das ist übrigens auch eine Botschaft aus dem Buch, dieses Thema, also nicht campen an sich, sondern die sagen, wenn du lernen willst, mit Unsicherheit umzugehen und deine Persönlichkeit zu entwickeln, mach einfach viele kleine Dinge im Alltag, die ein bisschen unangenehm sind, die dich ein bisschen in die Unsicherheit bringen, weil du dann einfach immer mehr gewohnt wirst, mit Unsicherheit umzugehen, das positiv zu bewerten und dann tust du auch bei großen Entscheidungen leichter. Ja?
Genau.
Und ich glaube, das ist eine wesentliche Botschaft und so ein ganz normales Alltagsbeispiel, wie du es vorher gesagt hast, das ist eben etwas, was dir insgesamt in deinem Leben und in deinem Geschäftsleben hilft.
Und wo ich überrascht war, tatsächlich, wo sie es nämlich auch nochmal belegen quasi, es gab wohl relativ vor kurzem auch wieder so eine Harvard-Studie, wo die herausgefunden haben, dass Unternehmen, die ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt haben, das dazu führt, dass die Innovation wegbricht.
Ja, also
Weil alle
das war für mich ja die Überraschungsgeschichte überhaupt, ja. Also, dass es massiv einbringt, nämlich nachweislich und weltweit und in allen Branchen, ja, das war,
Da
ja.
habe ich auch, hui, also ich habe ganz früher war ich auch in Kanzleien und habe QM eingeführt. Das mache ich schon lange nicht mehr, weil dieses Thema irgendwie ist nicht meine Welt. Aber dass man dann jetzt auch noch weiß, okay, vielleicht gar keine so gute Idee.
Ja.
Also wenn es um Innovation geht, die meisten Kanzleien, und da hat es auch Berechtigung, haben so ein System, damit eben die Fehleranfälligkeit minimiert wird.
Ja.
Aber
Und ich glaube, es hat ja auch seinen Platz, wenn es dann nicht praktisch zur Geschäftspriorität Nummer 1 erklärt wird, ja. Weil natürlich können gewisse Abläufe her und gerade in größeren Firmen, wie das bei uns ist, die verlangen ja auch dann oft Zertifizierungen, dass du mit denen überhaupt zusammenarbeiten kannst. Aber ich glaube, wenn man das praktisch zum Geschäftsprinzip erhebt, dann holt man sich halt genau die gegenteiligen Effekte rein, wie weniger Innovation, weil da sind die Leute nämlich automatisch mehr darauf fokussiert, Fehler zu vermeiden, was natürlich eins zu eins nicht das ist, was wir bei Innovation brauchen. Und diesen Vergleich kenne ich auch bei Simon Sinek, also ein anderes Buch, aber das ist nicht das erste Mal, aber da war es ganz plakativ mit einer Harvard-Studie belegt. Und ich muss sagen, hat mich sehr, sehr überrascht, ja, weil da Simon Sinek redet ja davon, von Unternehmenskultur, also von Kultur mit Druck zu arbeiten und gleichzeitig Innovation zu fordern, bringt nichts. Aber das mit dem Qualitätsmanagement, weil das ist ja doch etwas, was ziemlich gängig ist, gerade je größer du wirst, desto eher bist du gehalten, das einzuführen, sonst kannst du bei gewissen Auftragsvergaben kommst du gar nicht mehr zum Zug.
So. Und weil du auch gerade angesprochen hast, dieses mit so kleinen Dingen seine eigene Risikobereitschaft auszudehnen, ein bisschen zu erweitern, was ein ganz toller Gedanke in dem Buch ist, da bringt er ein Beispiel. Also natürlich, also bringen sie auch viel Wissen rein, also nicht, dass sie das alles selber erfunden haben. Und eine Geschichte, die fand ich ganz, ganz großartig, ist der Riskometer. Und zwar, das kommt von einer, von Tina Selig, die kannte ich vorher auch noch nicht. Die hat ein Buch geschrieben, ist schon auf meiner Leseliste. What I Wish I Knew When I Was 20. Toller Titel, ja. Und die hat so ein, das ist das jetzt eine, nee, ein Trapez
Ja,
gemacht.
genau, Trapezdiagramm,
Genau, und vor allem die Geschichte, mit der das eingeleitet ist, fand ich so gut. Der Nathan sagt, es geht wieder um, sollen wir hier den Job wechseln, soll ich dieses annehmen, soll ich auf einen Job annehmen, bei dem ich weniger verdiene, und redet dann mit jemandem aus der Uni und sagt, boah, also ich bin einfach ich habe Angst vor Risiken, also ich nehme nicht gerne Risiken in Kauf. Und sie sagt, wieso glaubst du das? Und dann sagt er halt, ja, umziehen und so. Und dann sagt sie, na ja, du nimmst finanzielle Risiken nicht gerne in Kauf, aber ansonsten bist du sehr wohl sehr risikobereit. Also es gibt nicht nur eine Risikoart, an die wir immer meistens als erstes denken, wir verlieren Geld oder so, sondern das sind eben es gibt die emotionale, die soziale, die physische, die intellektuelle und die politische Ebene, wo wir entweder gerne Risiken eingehen oder eben weniger. Also leuchtet ein bei diesen physischen, die ganz, also ich bin halt Bungee-Jumperin, ne, und sowas. Also habe ich mal gemacht. Ich bin keine, also ich habe es einmal gemacht, aber ich bin auch schon mal, ich habe all das schon mal hinter mir. Also da nehme ich Risiken ja in Kauf. Offensichtlich, aber wenn es um so intellektuelle Risiken geht oder ich weiß es nicht, also sich zu fragen, wo ist eigentlich meine Risikoaversion, und mit diesem Riskometer kann man sich da bewerten und so ein Trapez machen und dann hinten sagen, da und da kann ich üben.
Und das ist ja letztlich, also weil du das ansprichst, also da kann man für sich selber ja eine Risikobereitschaft definieren sozusagen, wo ich viel und wen. Und in Wirklichkeit muss man sagen, ist ja das auch sehr stark mit dem Thema, wenn man jetzt das Risiko hernimmt, ist ja das sehr eng verbunden mit dem Thema Veränderung. Und letztlich muss ich sagen, jeder von uns oder fast alle von uns haben natürlich auch diesen Änderungswunsch drin. Also es wird niemand in einen Flieger steigen und in welches Land immer fliegen, Urlaub zu machen, weil da ist ein Risikopunkt nach dem anderen. Ja, das kann im Hotel schiefgehen, das mit dem Flug kann schiefgehen und so weiter. Und dieser Änderungswunsch oder dieser Änderungsdrang ist ja etwas, was zutiefst in unserem Innern sitzt, sonst hätten wir keine, mit Sicherheit, keine Evolution, keine technischen Erfindungen oder sonst was. Und die Frage ist, das ist ganz richtig, was du aufwirfst, weil gerade wenn jemand sagt, ich bin eigentlich risikoscheu, dann kann man schon die Frage stellen, okay, wo hast du denn in deinem Leben Veränderungen gern? Weil nur Stabilität ist ja letztlich nicht nur langweilig, sondern führt ja zu einer Nichtentwicklung. Ganz egal, ob man jetzt sagt, man beginnt mit 18 einen Job und bleibt dort bis 65 und macht nie Karriere und sonst was. Also die Veränderung gehört schon dazu und ich glaube, das darf man auch wertschätzen, dass uns die Veränderungen an sich immer weiterbringen. Ja? Die Gefahr ist, wenn man eben sagt, ich bin nicht risikobereit, meint man meistens eine Schattierung davon, aber die anderen eben nicht. Und deswegen ist diese Frage so wertvoll.
Was hast du noch mitgebracht?
Was habe ich noch mitgebracht? Was mir gefallen hat, war vor allem auch also mit den Äpfeln habe ich, was mir gefallen hat, war das Thema, er redet über das Infinite Game und das Finite Game, also das unendliche Spiel und das endliche Spiel. Ein bisschen was vorher schon anklingen lassen. Also er sagt, Leute, die das endliche Spiel spielen, sind also die Leute, die sehr viel Stabilität in ihrem Leben haben wollen. Also beispielsweise, da gibt es eine Definition von dem Job, von der Position. Ja, ich bin Rechtsanwalt, das lerne ich jetzt und dann bin ich Rechtsanwalt bis an mein Lebensende. Und er sagt, und in Wirklichkeit gibt es natürlich den anderen Ansatz, der uns in der Weiterentwicklung viel mehr hilft. Das sind die die Leute, die das unendliche Spiel spielen, also das Spiel von vielen, vielen Möglichkeiten. Und er sagt, die einen, also diese, die das endliche Spiel spielen, die nehmen die Gegebenheiten, wie sie sind und die Regeln, wie sie sind. Das ist ganz egal, ob das die Gesellschaft ist oder die Wirtschaft. Und die unendlichen Spieler, die sagen sich, und das kenne ich interessanterweise aus dem Golf, da gibt es ein Zitat von einem sehr berühmten Golfspieler, der sagt, du kannst dieses Spiel nie gewinnen, du kannst es nur spielen. Spiele es, wie es kommt. Und das ist, glaube ich, bei großen Erfolgen im Leben, und da bringe natürlich Beispiele, egal ob von Elon Musk oder sowas, die fragen sich halt, wie kann ich die Regeln so verändern, dass ich zu einem besseren Ergebnis komme? Und ich akzeptiere einfach nicht, dass es so ist, wie es ist. Ja? Und da gibt es ganz viele Beispiele, und mir hat das gefallen. Ich glaube, dass das einfach letztlich im Leben einfach extrem viel bringt, wenn ich mir die Frage stelle, gut, mir gefällt die Situation so nicht, wie sie ist, aber was davon kann ich wie ändern, was alles kann ich in Frage stellen? Und das ist etwas, was, glaube ich, enorm weiterhilft, diesen Gedanken zu haben, okay, weil es auch mental befreit, weil in dem Moment, wo ich etwas als gegeben annehme und mich dann versuche, danach zu richten, habe ich natürlich eingeschränkte Möglichkeiten. Und dann besteht die Gefahr, dass ich wie soll ich sagen, das nicht gewünschte Ergebnis auch nur als eigenes Versagen interpretiere, was ja die nächste Gefahr ist. Und wenn ich aber sage, okay, ich spiele dieses Spiel tatsächlich und verändere immer Parameter, dann habe ich viel mehr den Zugang, dass ich sage, ja, ich spiele das Spiel. Es gibt ein Ergebnis, das nicht zum Ergebnis, das zu meinem Ziel geführt hat, aber ich habe gelernt, wie es nicht geht, und ich mache den nächsten Schwung. Und das ist ja, da gibt es ein ganz großes Zitat von Thomas Alva Edison, der das gesagt hat, ich habe nicht 10.000 Mal versagt, sondern 10.000 Wege gefunden, wie es nicht geht, und deswegen hat es dann einmal öfters funktioniert. Und ich glaube, und das ist, da kann man schon davon lernen, dass man, wenn man grundsätzlich dieses Veränderungsspiel betrachtet, und allein das Wort ist schön, ja, weil wie oft kommt in der Wirtschaft, Business oder sowas das Thema Spiel vor, wenn ich das als Möglichkeit sehe, einfach das zu spielen und zu schauen, wie es weitergeht und dann die nächste Entscheidung zu treffen, das befreit unendlich.
Ja, wobei da war ich ja überrascht an der Stelle, weil ich kannte das Buch, da habe ich auch sogar eine Episode drüber, The Infinite Game vom Simon Sinek.
Ja,
Aber
genau, dort kommt auch. Ja.
da gibt es ja einen James Carves, der hat das Buch ja 2013 schon geschrieben. Also nicht dieses Buch vom Sinek, aber genau diesen Titel, nämlich The Finite and the Infinite Game. Also fand ich dann toll auch wieder zu sehen, dass hier schon Vordenker vor Simon Sinek gab. Und was mich in dem Zusammenhang auch total angesprochen hat, da zeigen sie eine Matrix, dieses Orientierung versus Kontrolle. Die fand ich ganz, ganz großartig, um die ganz kurz zu skizzieren. Also was für ein Typ Mensch bin ich? Das hängt ja auch immer davon ab, wie risikoaffin bin ich oder eben auch nicht. Und da sagen sie, es gibt Menschen, die sind zielorientiert oder andere eher kontrollorientiert. Und die haben entweder, glauben sie, sie können das beeinflussen, selber, oder sie werden von außen beeinflusst, oder eben die Ziele kommen von mir von innen heraus, oder sie werden mir von außen aufoktroyiert. Das ist so eine Vierer-Matrix, und da zeigt er dann auf, okay, je nachdem, wo du stehst, bist du entweder ein Wiederholungstäter, ein Festhalter, der sagt, es muss so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe, die eben nicht diesen Infinite-Gedanken haben und dann immer weitermachen, obwohl schon das tote Pferd reiten, das sind wir an der Stelle, ne? Dann gibt es die skrupellos Besessenen, die Machiavellisten quasi, die sagen, so wie es ist, muss es laufen, und ich zwinge alle anderen da mein Denken auf. Dann gibt es die Schicksalsergebenen, also die sagen, okay, ich kann eh nichts machen und ich lasse alles über mich ergehen. Und dann natürlich, wie heißt es auf Englisch, the enlightened path breakers, also die erleuchteten oder aufgeklärten Wegbereiter, die eben sagen, ich habe es in der Hand, ich suche es mir aus und ich schaue auch, dass ich es zum Laufen bekomme. Und wenn es nicht ganz so geht, wie ich mir das vorstelle, kriege ich es irgendwie anders hin. Aber diese Matrix fand ich dann nochmal total cool.
Ja, und vor allem, weil es auch wieder bewusst macht, es kommt auf den Blickwinkel an, ja, wo du dich einordnest. Ich bin mir sicher, wenn das jemand, der uns dazuhört, dann das Buch in die Hand nimmt und das wird einfach viele Aha-Erlebnisse geben, weil wir natürlich aus Gewohnheiten bestehen. Und das heißt, aus Gewohnheit werden wir uns ein gewisses, zumindest hauptsächliches Verhalten im Beruf und vielleicht ein ganz anderes hauptsächliches Verhalten im Privatleben aneignen. Das erlebe ich ja ganz oft in Firmen, wo es um Führungspositionen geht, die man intern kaum besetzen kann. Und wenn man aber dann fragt, warum ist das so, oder stellt sich oft raus, dass es natürlich Leute in der unteren Ebene gibt, die aber aus welchem Grund immer sehr wohl Führungspositionen im Privatleben haben. Das sind Obmann oder Captain von irgendeinem Verein, von der Fußballmannschaft und so weiter. Nur aus welchem Grund immer hatten sie vielleicht nie die Gelegenheit oder auch nie, denn sie waren vielleicht nicht die lautesten bei der Karrierefrage. Und ich glaube, wenn man das ansieht, kann man wahrscheinlich für sich schon entscheiden, aha, oder sehen, so verhalte ich mich eigentlich hauptsächlich im Beruf, so verhalte ich mich im Privaten. Und es gibt alle Schattierungen. Das heißt, warum soll es nicht erlaubt sein, einfach neu zu denken?
Genau. Also da steckt sehr viel drin, auch in irgendwo so drumherum gibt es dann diese, sie nennen das die adjacent possibilities. Also eben nicht stur, wenn ich mich entschieden habe für XY, nicht stur jetzt immer nur darauf schielen, sondern gerade so dieses links und rechts vom Weg gucken, was kommt denn da noch mit im Gepäck daher? Und vielleicht ist ein kleiner Schlenker nach links oder nach rechts, dann gibt eine ganz neue Richtung. Und da bringen sie einfach immer so wunderschöne, viele Beispiele. Ich habe mir eins rausgeschrieben, das hat mich sehr, also fand ich sehr toll. Es gibt das CEO, das haben Frauen
Ja, das war
gegründet.
eine großartige Geschichte, also nicht nur eine großartige Geschichte, sondern ein großartiges Beispiel.
Ja, genau, wo einfach du spendest $1.000, $1.100 in so einen Investmentfonds rein als Activator. Damit leihst du Geld an eine Frau, die eben ein Unternehmen gründen will. Und da null Zinsen, geht nicht darum, dass du Geld damit verdienst, sondern einfach einen Startschuss gibst an einer anderen Frau und damit ihr das ermöglicht, hier was zu beginnen. Und solche Sachen, da haben die auch so viele Beispiele im Buch, habe ich alles noch nie gehört vorher. Also allein das hat mich total fasziniert, da immer wieder. Ich habe auch so viel nebenher immer mit gegoogelt, was der macht und die macht und so. Irre.
Ja, das macht der Appetit, oder? Das ist, und der CEO ist deswegen aus meiner Sicht ja doppelt interessant, weil es einerseits, das Ski kommt ja von der Frau, die das erfunden hat, und die wollen ja Frauen ermuntern, selbstständig zu werden und so weiter und somit in Wirklichkeit so Mikrokredite zu vergeben. Und die hat zum Beispiel, wenn man das jetzt anschaut, die hat einerseits die Rule gebrochen, dass nur Banken oder große Funds oder sowas Geld leihen können oder überhaupt, dass man dort hingehen kann. Die zweite Geschichte ist, dass du, eigentlich sind es drei. Die zweite Geschichte ist, dass man für geliehenes Geld unbedingt Zinsen zahlen muss. Und gerade im Private Equity zahlt man ja gerade momentan nicht zu knapp. Also da geht ja unter hohen zweistelligen Beträgen gar nichts. Und das dritte ist eigentlich, dass sie in Wirklichkeit natürlich auch ein persönliches Motiv anspricht, dass in dem Moment, wo du ein Activator wirst, so wie sie es nennt, erfüllst du für dich natürlich auch eine gewisse soziale Verantwortung zur Gesellschaft, und da geht es auch dir gut, ja, wo auch ein paar Mal kommt, das Thema, wenn du jetzt anschaust, das Geben und das Nehmen, wenn du das betrachtest, und das ist ein klassisches Beispiel, geht es dem Geber gut, es geht dem Empfänger gut und es geht sogar denen, die das beobachten, auch gut. Das heißt, es ist wirklich erfüllend für alle Seiten. Und insofern ist das, muss ich sagen, ein super Beispiel, wie du einfach an mehreren Seiten wie die an mehreren Seiten sämtliche Gegebenheiten einfach hinterfragt hat und etwas ganz Sensationelles geschafft hat.
Dafür lohnt sich das Buch auch zu lesen, weil diese vielen wirklich tollen und auch ermutigenden Beispiele da sind, eben sich mal was zu trauen, out of the box zu denken und neue Wege zu gehen. Genau. Und da fand ich auch noch sehr schön, also bei diesem ganzen, die Grafik, von der ich jetzt, diese Matrix, von der ich gesprochen habe, die läuft im Kapitel, finde ich auch toll, Uncertainty Manifesto. Und zwar mit dem Gedanken, also Manifest ist jetzt da vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber für sich einfach so ein Leitmotto zu haben, um in unsicheren Zeiten eben sich immer wieder vor Augen zu führen oder wenn es mal hart wird, zu sagen, das ist mein Wert, dann Nach dem lebe ich. Und das fand ich dann sehr schön. Er sagt dann, okay, wenn dir jetzt spontan nichts einfällt, gebe ich dir eins mit auf den Weg. Und es gefällt mir auch total gut. Nämlich, Uncertainty brings both chaos and possibility. Also immer, es geht immer in einer Hand. But I am a chaos pilot and I will find the possibility. Und das finde ich sehr schön, weil das spiegelt ja wohl auch so meine Grundeinstellung wider. Wir sagen immer so, wir sind die Fans vom und statt oder. Also immer zu gucken, was statt aber zu sagen oder ein oder zu sagen, ein und zu sagen. Und da war ich dann wieder überrascht. Es gibt in Dänemark eine Uni, die heißt auch noch Chaospilot. Also
Tatsächlich,
wenn
also
ich,
das
er
habe ich
war
jetzt
ein Land, oder? In Dänemark,
Chaospilot.
Chaospilot, habe ich gegoogelt. Wenn ich heute noch studieren könnte, ich glaube, da würde ich studieren. Das
Das
ist
ist ja
so
mal
cool.
großartig. Also ich hatte das Wort jetzt nicht im Kopf, weil ich habe das Buch ja auf Audible gehört, habe ich
Ja,
erzählt.
ja,
Da bleiben dann solche Fachbegriffe nicht immer hängen. Aber ich finde, also gerade solche Zugänge sind absolut großartig. Und man darf nicht vergessen, wenn man die letzten 10, 15 Jahre ansieht, die ganze Startup-Szene lebt in Wirklichkeit davon oder große Teile davon, dass sie sämtliche Dinge hinterfragen. Das ist ganz egal, ob sie Lieferketten hinterfragen oder Handelswege hinterfragen oder was auch immer das ist. Und das muss ich sagen, ist etwas, was man daraus mitnehmen kann. Und das kommt in dem Buch schön vor, wo sie sagen, in Wirklichkeit, wenn du jetzt was Neues beginnen willst, ein neues Projekt oder sowas, mach doch kleine Schritte. Weil selbst wenn du am Mount Everest gehst, hast du ganz viele kleine Schritte vorher gemacht. Es ist nicht dieser eine Sprung, der dich raufbringt, sondern das ganz viele davor. Das muss man einfach bewusst sein, weil Menschen oder Erfolgsmenschen werden natürlich für diese Erfolge in den Medien gefeiert, aber was sie da tun, Tony Robbins nennt das so, Success is rewarded in public, but the work is in private. Das heißt, letztlich die schwere Arbeit, die dorthin führt, die sieht man nicht und sie ermutigen einen dazu, zu sagen, ja, wenn du jetzt ein großes Projekt vorhast oder eine neue Firma startest, was immer, mach kleine Schritte, mach viele Experimente, erlaube dir ein Experiment zu machen und nicht zu sagen, ich mache jetzt ein komplettes Produkt fix fertig 3 Jahre lang, bis es perfekt ist und ich wundere mich dann, warum es der Markt nicht will, sondern ich mache kleine Schritte, die teste ich am Markt ganz schnell, bekomme Feedback und entwickle damit das weiter. Und das ist etwas, was ich einen Spitzenansatz sehe, weil du gerade in der heutigen Zeit ja in der Lage bist, mit den Medien, mit den sozialen Medien, mit was auch immer, ganz schnell Kundenfeedback zu bekommen. Ja, also wenn man das vergleicht mit vor 20 Jahren, da hast du mal einen Folder gebraucht und eine Aussendung, bis dann endlich ein Seminarhotel gebucht war. Heute kannst du eine Umfrage auf Facebook machen und machst dann ein Live-Webinar mit 10 Leuten und weißt sofort, ist das ein Schmarren auf Österreich oder nicht. Und dann kannst du das weitermachen. Und ich glaube, der Ansatz, sich Experimente zu erlauben, befreit auch. Da ist nicht dieses Damoklesschwert des Versagens dahinter, sondern von vornherein, das ist ein Experiment, das hat einen Anfang und ein Ende und danach verbessere ich, damit es dann einen richtigen Schritt weitergeht. Und ich finde,
Genau.
das arbeiten sie auch sehr, sehr schön heraus.
Ja, genau. Da ist auch wieder so ein Beispiel dabei gewesen, genau zu diesem Punkt, den ich großartig fand, nämlich diese Stadtentwicklung in Melbourne. Also da wurde ein neuer Stadtentwickler berufen in den Stadtrat, und Melbourne, die Innenstadt von Melbourne, wie man es ja weltweit ja eigentlich kennt, ist mehr oder weniger ausgestorben. So dieses typische, es gibt nur diese Einkaufsstraßen, Fußgängerzone, wenn abends da ist nichts mehr. Und der hat dann einfach so stückweise einzelne Straßen ausprobiert, was passiert, wenn, und hat angefangen mit in einer Straße wohl einfach nur gesagt, statt dreispuriger Straße oder vierspuriger Straße wird jetzt eine Spur, können die Geschäfte Stühle rausstellen, Kaffee ausschenken und die Leute. Und so sukzessive hat er es geschafft, über mehrere Jahre dann hinweg, aber Melbourne zu einer belebten und beliebten Innenstadt zu machen. Und das finde ich, liest sich erstens spannend, dass es solche Projekte überhaupt gibt, und dass sie dann auch erfolgreich sind, weil man den halt hat machen lassen.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Beispiel von Small Steps ausprobieren. Da hat jemand ein paar Ideen gehabt, wie er das verbessern kann. Und haben gesagt, machen wir mal eines, nicht die ganze Stadt gleich. Und das ist ein Erfolgsmodell geworden, wie man das eben, wie es eben heute fast im Buche steht, buchstäblich.
Genau. Was ich auch noch schön finde und wo ich ein paar Sachen für mich auch rausgezogen habe, ist dann, sie reden ja auch immer über Werte statt Ziele, also Value
Ja, das ist ein
versus
wichtiger Punkt,
Goals.
den habe ich mir auch noch aufgeschrieben.
Den fand ich ganz, ganz hilfreich und zum Nachdenken anregend, dass man eben nicht sagt, okay, ich habe das Ziel und dann auch noch smart formuliert hin und her, sondern sich bei Entscheidungen eher von seinen Werten leiten zu lassen und da mal zu überlegen, was ist für mich zum Beispiel Ruhm oder na, nicht, was ist für Ruhm, sondern wofür möchte ich berühmt sein oder wen bewundere ich für was? Und das überlege ich immer, sowas überlege ich mir immer, ob ich das dann auch mache. Und wenn es Menschen gibt, die du bewunderst, schreib denen einen Brief und schreib mal rum, warum du sie bewunderst. Und es ist bestimmt nicht, ich bewundere dich, weil du 3 Millionen verdienst. Es ist einem relativ egal, sondern so dieses, was tut der oder diejenige in der Welt, was einfach weiterbringt, schön ist, was mich selber auch berührt und anspricht.
Und der Punkt ist ja, das, was du sagst, ganz richtig. Insofern, wenn man sich das wirklich, wenn man sich hinsetzt und so einen Brief schreibt, in dem Moment, wo man das formuliert, gibt es einen ganz großen Spiegel darüber, was du selber, wie du selber getickt oder getriggert wirst, ja. Weil umsonst bewunderst du diese Person ja nicht, sondern die bringt in dir was zum Schwingen. Meistens fällt es uns ja schwer, das selber aufzuschreiben, welche Werte habe ich, und da gibt es Wertebücher und ich weiß nicht was. Aber wenn man eben genauso, wenn ich sage, okay, da gibt es zwei, drei Leute, und bei mir sind es eben gewisse Personen wie ein Arnold Schwarzenegger, ein Falco oder sowas, wenn ich das muss ich ausprobieren, wenn ich dem einen Brief schreiben würde, was steht da drinnen? Und ich bin mir sicher, es gibt ganz viele Antworten auf die Werte, die ich lebe oder die mir wichtig sind. Und im Zusammenhang mit mit dieser Geschichte was mir da auch gefällt, ist zu sagen, dass du in Wirklichkeit sagst, wenn ich jetzt was Neues beginne, was ein bisschen mit einer Unsicherheit behaftet ist, formuliere doch ein Ziel, das eigentlich an deinen Werten orientiert ist. Ja, wenn man zum Beispiel, wenn jetzt jemand abenteuerlustig wäre zum Beispiel, dann könnte man ja sagen, naja, ein neues Projekt, eine neue Firma, ein Auswandern, was an meiner Abenteuerlust wird da erfüllt und wie großartig wäre das zu tun? Was würde ich erreichen, wenn ich die Abenteuerlust so richtig lebe? Und allein das bringt dir einen anderen Gesichtspunkt und mit Sicherheit ein viel erfolgreicheres Thema oder Projekt, als wenn du sagen würdest, na gut, was passiert, wenn ich dort nicht 100.000 Euro verdiene? Ja, oder wenn ich dort wirtschaftlich nicht auf die Beine komme. Und da empfehlen sie eben genau bei solchen Sachen, die neu sind, die unsicherheitsbehaftet sind, zu sagen, was an meinen Werten, welche Werte erfülle ich dort und was werde ich erleben, wenn ich diese Werte erfülle und welcher andere Mensch werde ich sein, wenn ich zurückkomme. Und ich glaube, dieser Zugang ist Gold wert. Deswegen haben wir den auch ganz groß ausgeschrieben.
Ja, genau. Fällt mir gerade an der Stelle ein, das könnte man wahrscheinlich sogar noch mit dem Riskometer zusammenbringen, dass man einfach sagt, dass man das mal übereinander legt, dass man sagt, okay, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, was muss erfüllt sein in meinem Leben, dass ich sage, das ist ein gutes Leben und auf der anderen Seite das ist quasi die andere Seite der Münze, welche Risiken stehen mir dagegen im Weg und dann immer zu gucken, wenn ich Angst habe vor einer Entscheidung zu überlegen, okay, natürlich finanzielles Risiko, boah, wenn ich jetzt hier bankrott gehe, wie schlimm ist das? Aber wenn es meinen Wert gleichzeitig erfüllt, dann halte ich dran fest oder treffe die Entscheidung eher in diesem Sinne, weil da bringen sie ja auch dieses Beispiel von dieser Firma Hey.com, die haben so ein Kollaborationstool und die wurden wohl massiv von Apple oder Google, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls, die
Einer der
wurden
beiden Gruppen.
preisschlachtmäßig, wurde versucht, die in die Knie zu zwingen und die haben gesagt, lieber gehen wir bankrott, als dass wir unser Anliegen verraten. Wir wollen eine tolle Firma sein, innovativ und Möglichkeiten und fair unseren Mitarbeitern gegenüber. Und haben quasi in dem Sinne den Kampf David gegen Goliath aufgenommen und halt, wie sie es gehört, in so einer Story auch gewonnen.
Ja, super, großartig, ja. Absolut großartig.
So, du, wir sind schon wieder mal bei unserer circa
Ja.
Dreiviertelstunde hier.
Ja, angelangt.
Jeder
Wir
noch
können
eins.
allein über das Buch mindestens zwei Podcasts machen, wenn nicht sogar drei.
Genau.
Aber es ist super, super spannend. Und wenn man denkt, wir haben jetzt vielleicht, wir haben eine überschaubare Anzahl an Punkten besprochen. Also es ist wirklich lohnenswert und hörenswert, falls das jemand über Audible beim Autofahren oder im Zug oder sowas hören will. Spannend und sehr, sehr empfehlenswert. Deswegen, mich hat der Titel, du hast mich ja angesprochen auf ein Buch, das ich schon kannte. Und da hast du dann gesagt, die zweite Wahl ist eben die Upside of Uncertainty. Da dachte ich mir, das ist es. Das muss ich mir anschauen.
Genau. Hast du noch einen Punkt aus dem Buch, wo du sagst, den magst du gerne noch mitgeben?
Ja, ich würde sagen, das deckt sich sehr stark mit meinen Coaching-Erfahrungen und meiner Bücher. Was mir gefallen hat, ist, dass sie praktisch drei Zonen auch besprechen. Das eine ist die, nehmen wir es einmal klassischerweise, die Komfort- oder Egalzone, wo sich nichts tut, also wo keine Veränderung da ist, dafür aber auch kein Risiko, keine Unsicherheit. Dann die zweite Zone, das ist ja das, was man oft geht aus der Komfortzone hinaus, aber das ist so ein Schlagwort geworden mittlerweile. Aber die zweite Zone ist eigentlich die Learning Zone und die Entwicklungszone. Also dort passiert was, weil man eben Erfahrungen macht, Fehler macht, dann gelingt einem was Gutes. Und ich sage, das, was aber zu vermeiden ist, und das passt vielleicht auch ein bisschen mit diesem Riskometer zusammen, das, was man vermeiden müssen, ist, wenn es zu viel Risiko ist und uns das überwältigt, dann gelangen wir in die Panikzone. Und die Panikzone vergleichen Sie, wie wenn man im Körper 41,5 Grad Fieber hat, dann ist es einfach Lebensgefahr angesagt. Das heißt, der erste Schritt dort ist nicht nachzudenken, was könnte ich in Frankreich erleben, sondern der erste Schritt ist, wie bringe ich die Temperatur runter. In meinem Business Coaching habe ich eine Geschichte sehr gut kennengelernt. Das ist The Work von Byron Katie. Das zitieren Sie ja auch, wo du dann sagst, wo der Grundansatz ja der ist, wir werden sehr stark von limitierenden Glaubenssätzen getrieben. Also auch von nicht limitierenden, aber von limitierenden, die schränken uns oft ein. Und Byron Katie sagt ja in den ersten Schritten überhaupt einmal, gut, ich habe jetzt einen limitierenden Gedanken oder etwas, was mir Angst macht. Das, was ich mir vorstelle, ist das wirklich wahr? Ja, das können ja manche sagen, ja, manche Leute würden uns sagen, natürlich ist das wahr, weil das ist so ein Riesenthema und da habe ich furchtbar Angst davor. Und dann sagt sie, okay, die zweite Frage, nehmen wir an, das ist so, in deiner Wahrnehmung kannst du dir hundertprozentig sicher sein. Gibt es Tatsachen, die das belegen, dass das ein Problem ist oder dass das ein Riesenrisiko ist? Da steigen die meisten dann schon aus, weil Tatsachen hinlegen für etwas, und das sagt ja auch der Dale Carnegie, 99% der Sorgen treten nie ein, das ist ein mentales Konstrukt. Und die dritte Frage ist dann eigentlich, glaube ich, so die befreiende, deswegen haben wir das auch hier in dem Zusammenhang so gefallen, ist eigentlich die dann zu sagen, na ja, welcher Mensch wäre ich denn, wenn ich diesen limitierenden Gedanken nicht hätte? Welcher Mensch wäre ich? Welche Handlungen würde ich setzen, wenn ich diesen limitierenden Gedanken nicht hätte? Und ich glaube, das ist ein spitzen Ansatz, um wenn man schon in diese Panikzone hineinrutscht, sich zu fragen, ist das, was ich mir vorstelle, ist das wirklich wahr? Gibt es Tatsachen, die das belegen, dass es wirklich eine Tatsache ist? Und drittens, welcher Mensch wäre ich, wenn ich diesen limitierenden Gedanken gar nicht hätte? Was würde ich mich alles wagen? Was würde ich alles tun? Was würde ich mich alles trauen? Und ich glaube, das war für mich ein schönes Bild. Komfortzone, Learningzone, da sollte man rein und uns immer mehr trauen, da hineinzugehen. Aber wir sollten natürlich auch nicht bewusst in die Panikzone schlittern. Aber wenn wir schon in der Panikzone landen, dann gibt's ein befreiendes Tool und das ist dieses The Work von Byron Katie. Das hat mir
Super.
gut gefallen.
Fand ich auch beim Lesen total ansprechend. Und das passt jetzt nochmal gut zu meinem abschließenden Punkt. Es gibt ein kleines Kapitel, der Kapitelname eigentlich verwirrend, der heißt Frustration Management. Also wenn ich jetzt frustriert bin. Und es fasst eigentlich viele Punkte nochmal aus dem Buch total schön zusammen, weil sie empfehlen einfach, okay, wenn du jetzt gerade in einer Negativschleife bist oder Panik, wie du sagst, oder es klappt halt was nicht so wie gewünscht, dann geht es beim Frustration Management genau um dieses ums Framing, ums Reframing. Und sie geben verschiedene Wege vor oder schlagen verschiedene Wege vor. Einer ist eben der Learning Frame im Sinne von, was habe ich jetzt aus diesem Negativbeispiel gelernt? Oder der Game Frame, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Betrachte einfach das Leben als Spiel und bei jedem Spiel das Spiel des Lebens verlieren ist da auch immer mit dabei. Mal verliert man, mal gewinnt man. Dann natürlich, und da sagen sie, und das finde ich auch, kann ich so nachvollziehen, der Gratitude Frame, also dieses Dankbarsein für das, was
Oh
du
ja,
hast.
ein großartiges
Ganz,
Tool.
ganz, ganz wichtig. Der Values Frame, auch das, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, was sind unsere Werte? Der Timing Frame, auch gut. Es ist nicht immer alles für ewig, sondern
Ja, und es
das
ist manchmal
Leben.
nicht der richtige Zeitpunkt. Das darf auch sein.
Genau. Der Evolution Frame auch nochmal, also einfach als Gedanke so hilfreich im Sinne von, okay, da hat es mich jetzt auf die Schnauze gehauen und es ist eben ein Teil der Evolution meiner Entwicklung oder der Unternehmensentwicklung, wie es jetzt weitergeht und wie bei den 10.000. Bei den 10.000 Shots, du brauchst halt die 9.999, dass du dann den einen super, super Shot hast und anschließend dann eben der Hero Frame. Heroes are made because they don't give up. Also es ist mir sehr, sehr schön.
Ja, das ist schon ein wahres Wort, muss ich sagen. Gerade, also die Stufen, die es da aufzählen, super. Gefällt mir gut, weil sie einfach die ganzen Schattierungen zeigen. Und das Don't Give Up ist tatsächlich ein Thema, das bringen sie auch in dem Buch sehr deutlich mit mehreren Beispielen, dass einfach Leute, die erfolgreich sind oder wenn sie erfolgreiche Projekte umsetzen, dass die ganz oft das neu angepackt haben. Ja? Und ich sage mal, wie oft in unserem Leben machen wir etwas vielleicht ein zweites Mal, beim dritten Mal geben wir schon auf. Und es gibt einfach Menschen, die so etwas 100 Mal anpacken, immer ein bisschen einen anderen Ansatz wählen. Und schließlich, das ist dann das, was wir in der Zeitung lesen oder in den Medien hören, dieses Ding rausbringen. Aber wie oft sie vorher sagen wir nicht scheitern, sondern eine Lernerfahrung gemacht haben, wie es nicht geht, das ist ja meistens nicht im ersten Punkt ersichtlich. Da steht dann nur dieser Erfolg von jenem Menschen und großer und aus dem Nichts. Und das aus dem Nichts gibt es halt auch nicht.
Also, in diesem Sinne, danke Karl-Heinz. Also, dieses Buch ist wirklich bereichernd und es hat wieder viel Spaß gemacht, das mit dir zu besprechen. Und wir können jedem ans Herz legen, holt euch das Buch, das hilft in sicheren und unsicheren Zeiten gleichermaßen und ist wirklich ein Füllhorn auch an Beispielen, Ideen und Tools, die man für sich übernehmen kann, um einfach Entscheidungen auch besser zu treffen und sicherer zu sein. Danke dir und bis zum nächsten
Danke
Mal.
dir.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal und alles Gute beim Buch dann durchstöbern.
Genau.
Danke.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.